Herzlich willkommen, Tonspurwissen ist da und ich bin Ursula Weidenfeld.
Wir haben es bei Covid gesehen, wie schnell sich solche Viren dann doch verbreiten können. Aber ich glaube, aktuell ist das ganz gut eingedämmt. Ich glaube, das große Thema aktuell ist sicherlich die weltweite Verbreitung von Dengue.
Welche Gefahren lauern im Urlaub? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Sabine Jörde.
Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Tonspurwissen ist der Wissenspodcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Und wir freuen uns, wenn ihr uns mögt. 5 Sterne wären klasse, ein Kommentar noch schöner. Und über Themenanregungen freuen wir uns besonders. Dankeschön. In diesem Sommer endlich mal wieder ganz weit wegfahren und dann auch noch gesund zurückkommen. Was muss man dafür tun? Welche Gesundheitsrisiken gibt es in unterschiedlichen Regionen der Welt? Wie kann man sich schützen? Welche Impfungen sind sinnvoll? Wo bekommt man sie? Und was ist knapp? Das alles kann ich jetzt Sabine Jordan fragen, die als Reisemedizinerin am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg und am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf arbeitet. Hallo, Frau Jordan.
Hallo, schönen guten Tag, Frau Weidfeld.
Frau Jordan, die Urlaubssaison fängt an und wir wollten und haben uns verabredet, um zu klären, ob es in diesem Jahr besondere Gesundheitsrisiken gibt, von denen man möglicherweise noch gar nichts gehört hat.
Ja, ich glaube, so Gesundheitsrisiken, von denen man noch gar nichts gehört da bahnt sich aktuell zum Glück nichts an, würde ich sagen. Natürlich hat man immer so ein bisschen die Sorge, dass vielleicht neue Grippeviren sich groß verbreiten. Da gibt es ja so die ersten Fälle von Vogelgrippe in den USA, dort tatsächlich aus dem Tierreich übertragen, von Kühen auf landwirtschaftliches Personal. Das ist aber zum Glück noch so weit eingedämmt, dass ich nicht glaube, dass das jetzt zur nächsten großen Pandemie wird. Aber natürlich gibt es dieses Risiko immer wieder. Wir haben es bei Covid gesehen, wie schnell sich solche Viren dann doch verbreiten können. Aber ich glaube, aktuell ist das ganz gut eingedämmt. Ich glaube, das große Thema aktuell ist sicherlich die weltweite Verbreitung von Dengue, Fiebererkrankungen. Das hat so rasant zugenommen im letzten halben Jahr. Da gab es einen riesengroßen Ausbruch, vor allem im südlichen Amerika, in Brasilien, aber jetzt auch im asiatischen Raum. Ich glaube, das ist so die Erkrankung für Reisende, die sie am häufigsten hören werden, die ihnen am häufigsten begegnen wird. Ich glaube, Dengue ist so das Top-Thema für die diesjährige Reisesaison, vor allem wenn es eben in tropische Regionen geht.
Das ist eine Viruserkrankung, die so ein bisschen grippeähnliche Symptome macht und deren Trick ist, dass sie in der zweiten Infektion viel, viel schlimmer ist als in der ersten.
Genau, so ist es. Also es ist eine Virusinfektion durch Mücken übertragen. Also Mücken sind ja so das große Thema für viele der Tropeninfektionen. Nicht nur die Malaria, die über die Anopheles-Mücke übertragen wird, sondern eben viele Virusinfektionen, wie unter anderem das Dengue-Virus, das über Aedes-Mücken verbreitet wird und dann eine hochfieberhafte, akut verlaufende Erkrankung auslöst. Und wie Sie schon gesagt hatten, das Risiko für schwerere Verläufe steigt bei einer Zweitinfektion. Da gibt es eben unterschiedliche Virustypen, mit denen man sich nacheinander infizieren kann, weil man immer nur gegen den einen Virustyp sich wirklich komplett immunologisch schützt mit einer abgelaufenen Infektion. Und Zweitinfektionen können vor allem bei Kindern, aber auch bei Reisenden schwere Verläufe machen.
Was kann man dagegen tun?
Also ich glaube, der erste Punkt ist natürlich immer, wenn es Erkrankungen sind, die über Vektoren übertragen werden, dass man sich natürlich vor allem dagegen schützen kann, indem man die Mückenstiche verhindert, indem man Repellenzien auf die Haut aufträgt, also ja Insektizide, die Moskitos dann davon abhalten, uns zu stechen, die man eben auf die Haut direkt auftragen kann. Idealerweise DEET-haltige Produkte, das sind eigentlich so die Produkte, die wir für Tropenreisende empfehlen.
Diese Aedes. Was ist das, DEET?
DET ist ein Insektizid, das wir auf die Haut auftragen können. Es gibt ja noch das Icaridin, das wir hier in Deutschland kennen, weil es in diesem klassischen Autan drin ist. Dann gibt es natürlich noch biologische Substanzen wie Zitronellaöle, die aber von der Wirksamkeit her in Versuchen tatsächlich nicht ganz so gut funktionieren. Das heißt, man muss doch eher zu den industriell hergefertigten Giftstoffen greifen, die aber gut hautverträglich sind und jetzt auch nicht für uns, wenn wir es nicht gerade in großen Mengen trinken, giftig sind, sondern wenn wir es nur auf die Haut auftragen, kann man es auch tatsächlich auch für kleinere Kinder anwenden. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass die Kinder es nicht in den Mund nehmen. Das heißt, da muss man schon gewisse Vorkehrungen treffen, aber ansonsten sind das gut verträgliche Substanzen, sowohl das Icaridin als auch das DET, aber die halten dann eben die Aedes-Mücke davon ab, dass sie uns stechen und über den Stich und die Blutmahlzahl dann die Viren übertragen. Das heißt, das ist natürlich das Allerwichtigste.
Kann man sich schon impfen lassen?
Ja, also die Impfung gibt es auch. Es gibt letztendlich zwei zugelassene Dengue-Impfstoffe. Es gibt Qdenga, das ist ein sehr neuer, seit Ende 22 zugelassener Dengue-Impfstoff. Es gibt noch einen älteren, der heißt Denvaxia. Auch dieser Impfstoff ist vor allem in Endemie-Gebieten schon zugelassen. Diese Impfstoffe sind Lebendimpfstoffe, das heißt, das muss man wissen. Wenn man jetzt gewisse Vorerkrankungen hat, die das Immunsystem schwächen, kann man diese Impfung unter Umständen nicht bekommen. Und diese Qdenga-Impfung, also der neue Impfstoff, der auch in Deutschland zugelassen ist, den muss man zweimal verimpfen im Abstand von 3 Monaten. Der bietet eine sehr, sehr gute Effektivität gegen Zweitinfektionen. Das heißt, wenn man schon mal Dengue hatte, wenn man schon mal irgendwo nach einem Asienaufenthalt oder Südamerika-Aufenthalt sich dort mit Dengue infiziert hat, dann kann man sich sehr, sehr gut mit dieser Impfung vor einer Zweitinfektion schützen. Mit einer hohen Effektivität, auch mit einer sehr, sehr hohen Effektivität, falls die Impfung doch nicht komplett die Infektion verhindert, dann zumindest keinen schweren Verlauf zu bekommen. Das funktioniert sehr gut. Das heißt, für diejenigen, die schon mal Dengue hatten, wird dieser Impfstoff auch ganz klar empfohlen. Für diejenigen, die noch nie Dengue hatten, da muss man sagen, sind die Zahlen der Schutzwirkung eher etwas schlechter. Und es gibt so ein hypothetisches Risiko, muss man sagen, dass vielleicht Durchbruchsinfektionen, das heißt, wenn ich mich trotz der Impfung infiziere, schwerer verlaufen könnten. Das ist nämlich bei diesem Vorgängerimpfstoff passiert. Und deshalb sind die Empfehlungen für Leute, die noch kein Dengue-Fieber durchgemacht haben, in Deutschland und auch in anderen Ländern eher etwas zurückhaltend aktuell. Ich glaube, da müssen wir einfach noch weitere Daten sammeln. Die Zulassung würde es hergeben, das heißt, man darf auch Dengue-Naive impfen in speziellen Situationen, wenn man sehr lange Aufenthalte plant, ist das sicherlich was, was man mit einem Reisemediziner oder Reisemedizinerin diskutieren kann, aber eine klare Empfehlung gibt es aktuell für die Leute, die schon mal Dengue hatten.
Wir haben jetzt über große Teile Lateinamerikas und Asiens gesprochen im Zusammenhang mit Dengue-Fieber. Es gibt die Tigermücke aber ja inzwischen auch in Deutschland und Europa. Vielleicht gucken wir mal zuerst in so ein Reisegebiet, was uns nahe liegt, Deutschland, Europa. Ist es da auch ein Risiko?
Na, es ist ein sehr, sehr kleines Risiko, muss man sagen. Wir wissen, es gab durchaus auch schon mal so autochthone Ausbrüche, so nennen wir das, wenn innerhalb einer Region diese Viren übertragen werden können durch, wie Sie schon gesagt hatten, Aedes-Mücken, die eben auch vor allem im südlichen Europa sich etabliert haben. Das heißt, solche Übertragungen gab es im südlichen Frankreich. Es gab einen großen Ausbruch auf Madeira. Es gibt immer wieder auch mal kleinere Ausbrüche in Italien. Das heißt, das ist durchaus etwas, was vorkommen kann. Es ist aber noch nicht so, dass sich dieses Virus wirklich fest etabliert hat, weil es dann doch zum Glück im Winter etwas kühler wird und es noch keinen fortlaufenden Übertragungszyklus im Prinzip gibt, der Mücke und der Viren auf die Menschen. Aber es ist natürlich rein theoretisch möglich und durch den Klimawandel ist es natürlich auch denkbar, dass viele dieser Tropenerkrankungen weiter in die nördlichen Hemisphären wandern. Das heißt, rein theoretisch ist das möglich, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jedem, der nach Spanien in den Urlaub fliegt, schon hinsichtlich Dengue beraten. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen was für uns Mediziner und Medizinerinnen, dass wir eben bei unklaren Fiebererkrankungen durchaus auch mal ein bisschen um die Ecke denken und dann solche Erkrankungen, die wir nicht als erstes vermuten würden, in unsere Diagnostik mit einbinden, um dann diese seltenen Ausbruchssituationen zu entdecken. Also es gab solche Ausbrüche zum Beispiel in der Toskana zu Covid-Zeiten, was ganz interessant ist, weil man natürlich damals nur an Covid gedacht hatte. Aber auch da sind Leute gereist und da gab es eine junge Frau, die ihre Familie in der Toskana besucht hat nach einem Indonesien-Aufenthalt und plötzlich war die ganze Familie krank und irgendein schlauer Arzt hat dann um die Ecke gedacht und Dengue-Diagnostik durchgeführt. Und da war es tatsächlich so, dass es zu einem lokalen Ausbruch von Dengue-Fieber kam.
Also Dengue-Fieber wird auch von Mensch zu Mensch übertragen, nicht nur von Mücke zu Mensch?
Nee, man braucht die Mücke, aber auch in der Toskana gibt es Aedes-Mücken. Und da war es dann so, dass tatsächlich die Mücken das Virus weitergetragen haben auf andere Familien, Angehörige. Und also man braucht die Mücke für die Dengue-Übertragung.
Man braucht die Mücke. Normalerweise sagt man ja mal, wenn man in die Tropen fährt oder auch wenn man nach Südeuropa fährt, nehmt halt ein Moskitonetz mit.
Ja, für diese Aedes-Mücken klappt das nur so bedingt, weil diese Moskitonetze, die sind extrem hilfreich, wenn es um die Malaria-Prävention geht, weil diese Anopheles-Mücken klassischerweise in diesen Dämmerungszeiten abends, früh morgens und auch zum Teil nachts stechen. Diese Aedes-Mücken sind tatsächlich tagaktiv. Das heißt, für die Dengue-Eindämmung klappt das tatsächlich nicht. Das ist ein großes Problem. Diese Aedes-Mücken, die sind auch sehr, sehr viel besser an den Menschen adaptiert. Die brauchen kein besonders sauberes Wasser, keine besonders sauberen Brutflächen, sondern die nehmen jede kleine Pfütze in irgendwelchen kleinen Wassercontainern, in irgendwelchen weggeworfenen Flaschen. Also die sind extrem gut an den Menschen adaptiert und deshalb ist es sehr, sehr viel schwieriger, diese Erkrankung einzudämmen als die Malaria, wo wir mit den Moskitonetzen ja vor allem in Subsahara-Afrika riesig viel erreicht haben.
Dann gucken wir noch mal auf die anderen Krankheiten, die wir schon besser kennen in Europa. Ich denke an Zecken, jedenfalls in Süddeutschland und eben auch zunehmend in den nördlicheren Gebieten in Deutschland. Was haben wir sonst noch an Themen, auf die wir achten müssen, wenn wir in Deutschland und Europa unterwegs sind? Und was können wir tun?
Also ich glaube, das Thema Zecke ist natürlich das Allerwichtigste. Es gibt ja jetzt relativ wenige Impfungen, die wir für Reisen in europäischen Ländern empfehlen. Aber da ist natürlich die Frühsommer-Meningoenzephalitis als FSME bekannt, als zeckenübertragbare Virusinfektion. Die wichtigste Infektion, wenn es um impfpräventable Erkrankungen geht. Und Sie hatten ja schon gesagt, das ist eine Erkrankung, die wir aus dem südlichen Deutschland gut kennen. Wir sehen aber auch da, dass die Verbreitungsgebiete Richtung Norden ziehen, vor allem auch so im Osten Richtung Norden ziehen, da so über Brandenburg auch schon Berlin erreicht haben. Aber es gibt auch in Skandinavien durchaus Regionen, die schon lange FSME-Risikogebiete sind, also Bornholm, aber auch andere Regionen in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland. Wir sehen, das Baltikum ist ein klares Risikogebiet, unsere Nachbarn in Polen. Und natürlich so die klassischen Regionen wie Österreich und Schweiz, da hat man es, glaube ich, immer eher so ein bisschen auf dem Schirm, dass das FSME-Risikogebiete sind. Aber auch wenn es Richtung Osten geht oder eben auch Skandinavien, muss man durchaus auch überlegen, ob man sich impfen lässt, wenn man das nämlich eh schon ist, weil man eben in den deutschen Risikogebieten lebt. Aber auch da muss man drauf achten. Was wir häufig sehen, ist, dass man sich dann doch mal hat impfen lassen für eine Urlaubsreise nach Österreich, aber auch diese Impfung muss man unter Umständen auffrischen. Alle 3 bis 5 Jahre wird es empfohlen, eine FSME-Impfung aufzufrischen, je nachdem, wie alt man ist. Aber auch da muss man drauf achten. Also die Impfung, die jetzt vor 10 Jahren durchgeführt wurde, die hat eben nicht mehr die komplette Effektivität.
Also nochmal ein Blick in den Impfpass ist vernünftig und richtig. Zecken übertragen aber ja nicht nur Hirnhautentzündung, sondern auch Borreliose, was so eine ganz fürchterliche Gelenkentzündung sein kann, die nun wirklich das ganze Leben verschatten kann. Kann man sich dagegen auch irgendwie schützen?
Dagegen kann man sich natürlich wie bei Dengue vor allem auch wieder dadurch schützen, dass man die Zeckenstiche verhindert. Auch das funktioniert mit dem Auftragen von diesen Repellenzien. Natürlich auch idealerweise nicht überall nur barfuß und mit Flipflops rumrennen. Das heißt auch das Tragen von Schuhen und ein bisschen längeren Strümpfen hilft da schon ganz gut. Es werden Impfstoffe entwickelt gegen die Borreliose. Das heißt, da ist man auch schon relativ weit, zum Teil in Phase-3-Studien. Das heißt, da ist so Hoffnung am Horizont, dass es zukünftig Impfstoffe gibt für die Borreliose, was sicherlich sehr, sehr hilfreich für uns alle wäre. Das ist natürlich eine Erkrankung, die in einem akuten Stadium früh diagnostiziert, gut behandelbar ist. Aber Sie hatten ja schon diese schweren chronischen Verläufe angesprochen, die oftmals schwierig sind zu diagnostizieren und dann auch schwierig sind zu behandeln. Das heißt, da hoffen wir sehr auf den Impfstoff. Aber da kann ich allen schon etwas Hoffnung machen. Das wird nicht mehr allzu lange.
Und bis dahin muss man sehr, sehr genau gucken, wenn man eine Zeckeninfektion hat und hinterher eine Rötung an verschiedenen Stellen des Körpers, dann hat man wahrscheinlich eine Infektion und sollte sich schnell um ein paar Antibiotika bemühen.
Genau, unbedingt. Also wenn man nach einem Zeckenstich, also natürlich immer das A und O, wenn man draußen in der Natur war, sich selbst einmal anschauen. Idealerweise macht das dann irgendwie der Partner, der irgendwie alle Stellen gut sehen kann, die Kinder gut anschauen, die Zecken, die sich festgenistet haben, dann schnell entfernen und dann einfach sich selbst und Kinder und Partner beobachten, dass es eben nicht zu diesen Wanderrötungen kommt. Das kann aber auch mal durchaus mit so ja grippalen Symptomen einhergehen, wie Fieber, wie Gelenkbeschwerden, auch in der Akutinfektion. Das heißt, wenn ich eine Zecke hatte und bekomme dann irgendwelche komischen Beschwerden, dann gerne frühzeitig zum Hausarzt, Hausärztin gehen, um zu schauen, braucht man eine Therapie.
Jetzt haben wir die wesentlichen Infektionsrisiken in Deutschland und Europa, glaube ich, durch. Jetzt gucken wir uns doch mal in anderen Erdteilen um. In diesem Jahr wird ja wieder weit gereist, habe ich gelesen. Asien hat mir schon gesagt, Denguefieber, was gibt's noch, wo man aufpassen muss, was wichtig ist, wo man Vorsorge treffen kann?
Ja, ich glaube generell so für alle Tropenreisen die Hepatitis A-Impfung, so der Klassiker. Hepatitis A ist auch eine Virusinfektion, die wird jetzt aber nicht mehr von Mücken übertragen, sondern die wird über Lebensmittel übertragen. Und das ist natürlich so eine Erkrankung, die in Ländern, wo Hygiene einfach schwierig ist, manchmal gut umzusetzen, weil es eben warm ist, wo oftmals dann auch nicht überall der Kühlschrank da ist, ist das was, was eben häufig übertragen wird. Da kann man sich sehr, sehr gut dagegen impfen. Das ist eigentlich die bestfunktionierendste Impfung mit der höchsten Impfantwort. Mit 2 Impfungen im Abstand von 6 bis 12 Monaten erreicht man auch wirklich einen jahrzehntelangen Schutz. Wahrscheinlich muss man den gar nicht nochmal auffrischen. Das heißt, das ist sicherlich die wichtigste Reiseimpfung für alle.
Hepatitis A, schwere Lebererkrankungen, die man nicht haben will und die man auch nicht behalten will. Also das ist, glaube ich, ein echt großes Risiko.
Genau, also man wird sie nicht behalten. Das ist ein wichtiger Punkt. Also die Hepatitis A, ja, es macht eine Leberinfektion. Das heißt, die Leber geht kaputt, man kriegt gelbe Augen, man fühlt sich wirklich krank, hat manchmal auch Fieber dabei und Durchfälle. Die heilt von alleine aus, aber wie Sie schon sagten, ist eine schwere Infektion. Die macht einen schon mal so 6, 8 Wochen so richtig, richtig krank. Und da hat man auch ein bisschen was davon. Je älter man ist, kann die durchaus auch mal wirklich so schwere Verläufe machen, dass man auch in seltenen Fällen wirklich auch daran versterben kann oder man eine neue Leber benötigt. Das ist zum Glück selten, aber es kann passieren.
Dann gucken wir jetzt
auf jeden Fall was man nicht haben
gucken
möchte.
Gucken wir jetzt auf die weiteren Risiken in Asien, also Hepatitis A.
Genau. Also ich glaube, das Wichtigste neben Hepatitis A, neben natürlich der Gefahr von Dengue, wo wir schon gesagt haben, eine kleine Gruppe sollte sich impfen lassen, ist sicherlich das Tollwutrisiko, vor allem wenn man nach Indien schaut. Also wir haben ja so ein bisschen Südostasien und wir haben Südasien. Wenn man Richtung Indien reist, ist das die Region der Welt mit den allermeisten Tollwutfällen, mit vielen streunenden Hunden, vor allem wenn es so in die Strandregion geht, wenn man nach Goa reist oder andere Full Moon Partys besucht, unbedingt sich vorab gegen Tollwut schützen. Es wird nicht nur übertragen von Hunden, auch wenn das natürlich das Hauptrisiko ist, vor allem kleine Hunde, Welpen sind so die Hauptüberträger, kann aber auch durch andere Säugetiere übertragen werden, gerne auch Äffchen, und auch die findet man viel in den Tempelanlagen. Also eine Tollwutimpfung ist sicherlich was wichtig ist. Man kann sich auch nach einem Hundebiss oder einem anderen Tierbiss gegen Tollwut schützen, indem man sich postexpositionell impfen lässt. Aber da braucht man eine Kombination aus mehreren Impfstoffen, einem Passivimpfstoff und einem Aktivimpfstoff. Und die gibt es einfach nicht überall. Und man braucht dann auch in der Folge mindestens 5 Aktivimpfungen oder mindestens 4. Das heißt, es ist ein hoher logistischer Aufwand und da kann man es sich sehr viel leichter machen, wenn man sich vor der Reise impfen lässt. Und wie gesagt, da ist so Indien, Nepal und dann auch Südostasien sind so die Hauptgebiete, weil wir dort einfach am häufigsten Tierbisse sehen. Das muss man sagen, sieht man da am häufigsten. Wenn man nach Indien schaut, ist sicherlich Typhus das andere große Problem. Typhus ist so eine Salmonelleninfektion, die nicht wie unsere Salmonellen, wenn wir hier Salmonellen hören, dann denkt man an wildeste, wässrige Durchfälle. Salmonella typhi macht eher so ein fieberhaftes Krankheitsbild, was über mehrere Tage, Wochen gehen kann und dann letztendlich alle Organe im Körper betreffen kann, weil diese Salmonellen in die Blutbahn geraten und uns dann wirklich schwer krank machen.
Und da passt man dann nur auf beim Essen oder kann man dagegen auch Vorsorge treffen, schon bevor man abreist?
Genau, auch da kann man sich impfen lassen. Da gibt es 2 verschiedene Impfstoffe. Da gibt es so einen Schluckimpfstoff, das ist ein Lebendimpfstoff, und es gibt einen klassischen intramuskulär verabreichten Impfstoff. Leider haben diese beiden Impfstoffe das Problem, dass sie nicht so eine tolle Wirksamkeit erreichen wie jetzt so ein Hepatitis A-Impfstoff, sondern nur so, das sind wir bei den Wirksamkeiten zwischen 60% und 70%, je nach Impfstoff. Aber wenn man eben in so Hochrisikogebiete reist, wie das zum Beispiel Indien ist, dann empfehlen wir dann ganz klar die Impfung, weil wir in diesen Regionen leider auch das Problem haben, dass die Salmonellen zunehmend auch mehr resistent sind gegen die gängigen Antibiotika, die wir einsetzen. Das heißt, wir haben einen Erreger, der dort häufiger ist, und einen Erreger, den wir sehr, sehr viel schlechter behandeln können. Das heißt, da wollen wir vor allem auch einfach eindämmen, dass man diese Erreger weiter überträgt, weil das sind Erkrankungen, die durchaus auch von Mensch zu Mensch übertragen sind, weil diese Erreger sind im Darm der Menschen und werden dann eben über kontaminierte Nahrungsmittel weitergegeben.
Wann impft man und wie oft?
Das ist letztendlich, wenn man die intramuskuläre Impfung nimmt, die wir in der Regel empfehlen, ist eine einmalige Impfung vor der Reise mit einer Wirkdauer von um die 3 Jahren. Das heißt, vor der nächsten größeren Reise, wenn es da auch erforderlich wäre, muss man meistens nochmal auffrischen.
Wir gucken nach Afrika. Was ist da außer Dengue-Fieber wichtig zu beachten?
Ja, ich glaube, in Afrika ist natürlich das größte Thema die Malaria. Das ist ja die Region der Welt, wo wir die allermeisten Malaria-Fälle sehen, und auch die allermeisten importierten Malaria-Fälle nach Deutschland kommen.
Da nimmt man das Moskitonetz mit und man kann es aber auch impfen inzwischen.
Ja, man kann impfen, aber diese Impfung, die wir jetzt aktuell haben, ist nicht gedacht für Reisende, sondern diese Impfung wird eingesetzt bei Kindern in Endemiegebieten, um dort die Malaria-Infektion zu reduzieren. Dieser Impfstoff ist noch nicht so effektiv, dass er tatsächlich für Reisende einsetzbar wäre, aber er schafft es ganz gut, die Malariazahlen in den Endemiegebieten zu reduzieren. Eine Impfung für Reisende haben wir da leider noch nicht, aber was wir machen können und was auch die Empfehlung wäre in die Hochrisikogebiete in Afrika, wäre eine Malaria-Prophylaxe, eine Chemoprophylaxe. Das heißt, ich nehme ein Malaria-Medikament prophylaktisch ein und fängt meistens so ein, Tag vor der Reise an, nimmt es dann während der Reise und noch eine gewisse Zeit nach Ende der Reise weiter ein und kann sich dadurch sehr, sehr gut gegen die schwere Form der Malaria, die Malaria tropica, schützen. Das heißt, das wäre unsere Empfehlung, neben natürlich wieder dem Schutz vor den Mückenstichen und wie Sie schon gesagt hatten, da kommt dann das Moskitonetz zum Einsatz.
Kanada und USA.
Ja, Kanada und USA sind Gebiete, wo wir jetzt keine speziellen Impfungen in der Regel empfehlen. Man muss aber sagen, in den USA gibt es natürlich auch schon so subtropische Regionen wie Florida, wo es auch schon Dengue-Übertragungen und auch schon Malaria-Übertragungen gab. Es gibt Regionen in den USA, wo es deutlich mehr Borreliose gibt im Vergleich zu Deutschland und auch aggressivere Formen. Da ist es tatsächlich so, dass man wissen muss, dass man dort nach Zeckenstichen auch eine Antibiotika-Prophylaxe einnehmen würde. Das heißt, da würde man, wenn man von einer Zecke gestochen wird und bekommt das mit, dann Doxycyclin einsetzen, schon präventiv, was wir hier in Deutschland nicht machen würden. Aber in gewissen Regionen in den USA wäre das, was man tun würde. Ansonsten wären das jetzt Regionen, wo wir keine speziellen Impfungen empfehlen.
Lateinamerika, gibt es eigentlich die Zika-Mücke noch? Ich denke da immer ja, an die Fußball-Weltmeisterschaft, da war das ein ganz großes Thema, jetzt hört man nichts mehr.
Genau, die Fußball-WM und auch die Olympischen Spiele, da war Zika ein großes Thema. Auch Zika ist eine durch Mücken übertragbare Virusinfektion, also gehört so in diese Dengue-Gruppe mit rein. Zika-Fälle gibt es immer wieder mal sporadisch, aber lange nicht mehr so groß wie damals in dem Ausbruch. Geschehen. Zika hat eine Besonderheit und das ist wichtig in der Reiseberatung, dass dieses Virus bei Schwangeren auf die ungeborenen Kinder übertragen werden kann, die dann mit Fehlbildungen zur Welt kommen können. Das heißt, das ist ein großes Thema, dass man Schwangeren davon abraten muss, in Zika-Ausbruchsgebiete zu reisen, weil es da wirklich dramatische Folgen haben kann. Ansonsten ist ja so Südamerika und auch Afrika sind die Regionen der Welt, wo es Gelbfiebergebiete gibt. Auch das wiederum ein Virus durch Mücken übertragen. Also man sieht schon, viele unserer Erkrankungen, die drehen sich um die Mücke und um das Virus. Das sind Regionen, wo es auch durchaus Einreisevorschriften gibt. Das heißt, es gibt Länder, die als Vorschrift haben, dass man Gelbfieber geimpft sein muss. Da muss man wissen. Oftmals ist das auch was man zur Beantragung des Visums dann schon vorzeigen muss. Und auch hier ist es wieder so, dass es wie bei dem Dengue-Impfstoff eine Lebendimpfung ist. Auch da gibt es dann Einschränkungen, was Vorerkrankungen angeht, was Schwangerschaft angeht. Und diese Impfung funktioniert aber sehr, sehr gut, von der WHO deklariert als eine lebenslang gültige Impfung. In Deutschland empfehlen wir aktuell, dass man so nach 10 Jahren einmal nochmal auffrischt.
Gibt es eigentlich alle Impfstoffe, über die wir jetzt gesprochen haben, noch unkompliziert zu bekommen? Also wenn ich jetzt meine Reise für Juli, August plane und denke so, wäre vielleicht doch ganz gut, noch mal eine Impfung mitzunehmen, kriege ich die jetzt noch?
Ja, also Wir empfehlen in der Regel, dass man so, ja, 6 Wochen vor der Reise wäre sehr, sehr schön. 4 Wochen vor der Reise klappt in der Regel auch ganz gut. Also die einzige Einschränkung ist tatsächlich diese Dengue-Impfung, wo wir 2 Impfungen im Abstand von 3 Monaten haben. Bei allen anderen Impfungen ist der Maximalabstand der Impfung, die wir brauchen, um einen Schutz zu haben vor der Reise, sind das 4 Wochen. Das heißt, das kriegen wir noch ganz gut hin. Womit wir aber leider immer wieder zu kämpfen haben, sind Lieferschwierigkeiten, Lieferengpässe. Das sehen wir aktuell bei dem Impfstoff gegen japanische Enzephalitis, auch noch eine dieser vielen Virusinfektionen durch Mücken übertragen, die in vor allem Südostasien in ländlichen Regionen vorkommt. Da gibt es aktuell schwierige Lieferbedingungen. Wir haben aktuell zum Beispiel keinen Impfstoff im Kühlschrank und auch für Tollwut gibt es immer wieder Lieferengpässe. Das heißt, sowas kann schon mal passieren, dass man dann die Reisenden auch mal vertrösten muss.
Vertrösten heißt später oder heißt, ich muss nach Hamburg fahren, zu Ihnen kommen, weil mein Hausarzt das nicht besorgen kann, es bei Ihnen aber im Kühlschrank liegt?
Auch sowas gibt es. Also Tollwut-Impfstoff ist was durchaus sein kann, dass es in den Tropeninstituten noch lagert, aber die lokale Apotheke es nicht liefern kann. Da muss man sich auf den Homepagen der einzelnen reisemedizinischen Institutionen oder Tropeninstituten informieren. Den Impfstoff für japanische Enzephalitis, wie gesagt, den haben wir aktuell auch nicht im Kühlschrank. Tollwut hätten wir da. Also da muss man dann unter Umständen so ein bisschen sich durch die Gegend telefonieren und im Internet ein bisschen informieren. Aber man muss natürlich auch sagen, diese Impfstoffe hindern einen ja nicht unbedingt nicht zu reisen. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt keinen Tollwut-Impfstoff da, dann muss man natürlich noch genauer beraten, sagen, auf was muss ich achten, was muss ich tun, wenn ich doch gebissen werde, würde einen aber ja nicht von der Reise unbedingt abraten lassen, sondern einfach ein bisschen mehr vorsichtig zu sein, ein bisschen mehr vor sich informieren, was tue ich dann, wenn es passiert. Und dasselbe gilt für die japanische Enzephalitis. Das ist wirklich eine sehr, sehr seltene Virusinfektion bei Reisenden und kommt in der Regel eher bei Langzeitreisenden in eher ländlichen Regionen vor. Da sich aber auch da die Endemiegebiete ein bisschen verschieben, auch Richtung größere Ansiedlungen von Menschen, haben wir diesen Impfstoff sehr breit empfohlen. Aber jetzt müssen wir natürlich dann wieder so ein bisschen mehr triagieren und empfehlen es jetzt wieder mehr diesen wirklich Langzeitreisenden. Und auch da gilt natürlich, der Mückenschutz ist das A und O.
Frau Jordan, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal eben für diese Betonung, dass Mückenschutz ganz, ganz wichtig ist. Und zwar auch gucken, ob die tags oder nachts unterwegs sind, die Mücken, die in den Gebieten verbreitet sind, in die man reisen will. Dankeschön, Frau Jordan.
Gerne.
Und Ihnen ganz vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie jetzt schon Ferien machen, kommen Sie gesund zurück. Und wenn Sie noch ein bisschen warten müssen, wir sind nächste Woche wieder da mit einer neuen Wissenschaftlerin und einem neuen Thema. Bis dahin, Ihre Ursula Weidenfeld.